Kennt ihr nicht? Doch, kennt ihr. Es gibt ja so Momente, da ist unser Vater im Himmel für uns derjenige, wo wir den Eindruck haben, er hat alles im Blick. Er gibt in unserem Leben immer Türen, durch die wir noch gehen können. Er hat für alles eine Lösung und wir fühlen uns unglaublich geschützt und bewahrt. Und dann gibt es aber auch Tage und Momente, da denken wir, wo ist er denn jetzt gewesen? Wo wir überhaupt nicht sehen können, dass wir einen Vater im Himmel haben. Manchmal sind das auch so, gibt es auch so Tage, wo wir in solche Gefühle ganz schnell hineinschlittern, obwohl überhaupt gar nichts Schlimmes passiert ist. Ich hatte letztens auch wieder so einen Tag. Ich hatte schon schlecht geschlafen die Nacht vorher. Am nächsten Morgen habe ich direkt im Büro festgestellt, dass ich eine ganz wichtige Sache vergessen hatte. Daraufhin bekam ich eine sehr bitterböse Mail, über die ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, die in Wahrheit aber gar nicht so schnell so schlimm gewesen ist. Daraufhin war ich kurz davor, eine bitterböse Mail zurückgeschrieben und der Heilige Geist hat mich gerade noch zurückzuschreiben und der Heilige Geist hat mich gerade noch davon abgehalten, dass ich das auch abschicke. 10 Minuten später war schon alles viel besser. Und dann war wieder der Moment bei mir gekommen, da habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr. Wo ist denn Gott, wenn man ihn braucht? Und ich möchte nicht, dass mein Leben so kompliziert und so schwierig ist. Ich bin anfällig für solche Sachen. Ich habe ja schon manchmal hier euch Geschichten aus meinem Leben erzählt, wo Gott mich ein bisschen in schwieriges Fahrwasser geführt hat und ich habe direkt die Klotten hingeschmissen. Aber ich bin nicht alleine so, oder? So sind wir alle. Da läuft ein bisschen was schief und wir sind direkt draußen und wir können uns nicht mehr dazu aufraffen, ihm weiter zu vertrauen. Es war ein bisschen so, als wenn der Heilige Geist zu mir gesagt hätte, pass auf, Basti, wenn das so weitergeht, also wenn du jetzt von nun an immer so auf Schwierigkeiten reagieren willst, dann kriegen wir beide ein Problem. Weil Gott führt uns manchmal in Schwierigkeiten, er lässt Schwierigkeiten zu, damit wir wachsen und damit wir lernen, richtig zu reagieren. Und deswegen ist diese Geschichte heute Morgen so toll, weil David konnte das. Das ist eine der wichtigen Eigenschaften von David, die wir uns wirklich mitnehmen können für unser Leben, unseren Alltag. David hat Schwierigkeiten, die ihm begegneten, ich will nicht einfach plopp sagen, als Herausforderung gesehen. Aber er hat verstanden, dass ich nicht an Gott zweifeln darf, wenn das passiert, sondern dass ich jetzt gerade in Aktion kommen muss, mit ihm in Kontakt bleiben muss, um mir die Dinge zurückzuholen, die mir gerade weggenommen wurden. Und was es mit diesem Slogan auf sich hat, das versteht ihr, wenn wir den Text uns noch mal kurz angucken. Ich lese ihn ganz vor, auch wenn wir dann nur auf einige Aspekte eingehen, aber dann habt ihr den Zusammenhang. In 1. Samuel 30 ist Folgendes passiert. Es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren dann abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Ahimelechs, bring mir den Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Und da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihm mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und Nächte kein Brot und gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schein hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Und als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter mitgenommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Soweit die Geschichte. Ihr merkt schon, dieser letzte Vers, der hat es mir angetan. Mit Gott alles zurückbringen. Alles hat David zurückgebracht. Und wir können in diesem Text ein paar Sachen lernen, die sind wirklich hilfreich. Und ich habe eine Menge daraus mitgenommen, deswegen lade ich euch ein. Lasst uns mal 4, 5 Dinge angucken im Verhalten von David, die uns helfen, in solchen verbitterten Momenten Oberwasser zu behalten. Nicht unterzugehen. Der erste Punkt, und der ist nicht der unwichtigste. Erlaube dir zu trauern. Erlaube dir, traurig zu sein. Wir hören das hier. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo das so eindeutig gesagt wird, dass die Männer gemeinsam ihre Stimmen erhoben und weinten und weinten und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und es ist klar, warum. Sie hatten ihr Leben eingesetzt, um im Dienst für eine gute Sache, nämlich für David und für sein Königtum, das kommen sollte, im Namen Gottes ihr Leben zu führen. Und jetzt waren sie auf so eine üble Weise von Gott belohnt worden. So kam ihnen das vor. Das sollte jetzt Gottes Antwort darauf sein. Wir merken das an den Verben, die hier auftauchen in dem Vers. Eingefallen, geschlagen, gefangen genommen, verbrannt. Das ist es, worum es geht. Wenn solche Prüfungen in unserem Leben sind, dann empfinden wir das ganz genauso. Gott, wo bist du? In diesem Moment, wo wir dich am meisten brauchen. Der Feind hat ihnen alles weggenommen. Aber was jetzt wichtig ist, und das kommt, bevor wir einen Tipp dafür von David kriegen, wie wir positiv reagieren können auf solche Herausforderungen. Das Wichtige ist, dass wir in diesem Moment in der Lage sind, darüber auch wirklich traurig zu sein. Das Leben nimmt uns Dinge weg. Wir sind noch nicht im Himmel. Es gibt Katastrophen, es gibt Ursachen für Entmutigungen. Es gibt Momente, wo wir ohne Gottes Hilfe nicht durchkommen können. Daran müssen wir uns gewöhnen, damit müssen wir klarkommen. Solche Momente greifen uns emotional auf eine tiefe Art und Weise an. Wir sind nur Menschen, wir sind dann hilflos und wir sind verstört. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch erlauben, darüber zu trauern und unserem Schmerz darüber Ausdruck zu verleihen. Bei David fällt es uns nicht schwer, uns da rein zu versetzen, wenn dir deine Frau und deine Kinder weggenommen werden. Aber es gibt viele Vorstufen davon, wo ich genau weiß, da kommt die fromme Seele in mir zum Vorschein, der fromme Christ, der sich nicht erlaubt, darüber traurig zu sein, der sofort Antworten parat hat. Und der sofort meint, jetzt irgendetwas tun zu müssen. Aber das ist nicht richtig. Es ist wichtig, dass du, wenn solche Dinge im Leben passieren, wirklich auch traurig bist und deinem Schmerz Ausdruck verleihst. Für uns Christen ist der Umgang mit solchen Situationen nicht unbedingt leichter als bei anderen Menschen. Er kann sogar komplexer sein, weil wir sofort fragen, wo ist der Segen? Warum hat Gott das zugelassen? Hab ich versagt? Dann kommt dieser Impuls, ich muss stark sein. Und leider machen viele, die einen Verlust erlitten haben, auch die Erfahrung, dass auch andere Christen das von ihnen erwarten. Zu lange traurig sein ist nicht gut, ne? Also jetzt mal so richtig down zu sein, das sollte ein Christ nicht lange. Wir gehören ja schließlich zu denen, die eine Hoffnung haben. Und dann bekommen wir vorschnelle Antworten. Ich glaube, wir müssen lernen, manchmal zu trauern, weil immer stark sein, das verleugnet die Tatsache, dass wir emotionale Wesen sind und dass ein Verlust uns emotional trifft und dass es wertvoll ist, was wir verloren haben. Und nicht immer geht es darum, dass wir auch einen Menschen beerdigen müssen. Manchmal sind es Ziele, die wir aufgeben müssen. Manchmal ist es so, dass wir die Kraft für etwas, was wir uns sehr gewünscht haben, dass die nicht mehr da ist und dass wir sehen, dass da Türen zugehen und dann überkommt uns dieser Schmerz. David hat sich immer wieder diesem Schmerz gestellt und war auch traurig, wenn er traurig war. Das ist wichtig. Wer über allem schweben will und sich keine Traurigkeit mehr erlauben will, der wird irgendwann kaputt gehen im Leben. Sondern es ist wichtig, dass wir in unseren Situationen Christus auch mit unserem Schmerz begegnen. Es ist wichtig, dass wir weinen. Im Buch Prediger heißt es, es gibt eine Zeit zu weinen. Ich frage dich, wann hast du das letzte Mal über deine Krise, in der du da gerade drin steckst, wirklich emotional geweint? Hast die Emotionen mal zugelassen? Meine Ehe ist nicht gut. Auf meinem Beruf, meine Berufswahl hat mich in eine falsche Richtung geführt und ich bin ganz verzweifelt und weiß gar nicht mehr, wie ich damit klarkommen soll. Hast du das zugelassen und hast dich dieser Traurigkeit gestellt? Prediger, es gibt eine Zeit zu weinen. Ich glaube, manchmal schulden wir Gott regelrecht ein paar Tränen. Kann es sein, dass das bei dir so ist? Manchmal schulden wir Gott ein paar Tränen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Heulsusen werden. Es geht darum, dass wir Menschen werden. Dass wir zugeben, dass wir Menschen sind und dass wir als Geschöpfe zu Gott, unserem Schöpfer, kommen. Und wir halten Trauer oft zurück und das ist nicht gut. Erlaub dir zu weinen. Das ist der nächste Gedanke. Was wir dann von David lernen können, ist, er ist nicht der Versuchung erlegen, anderen oder Gott oder sich selbst für die Dinge, die passiert sind, die Schuld zu geben. Wenn uns Katastrophen treffen, dann suchen wir Menschen immer eine Ursache für den Schmerz und wir suchen immer einen Schuldigen, immer. Und wir sind bei Katastrophen, die uns treffen, allgemein schon mal überfordert. Ich will euch auch sagen, warum. Das hängt mit der Erschaffung des Menschen und dem Sündenfall zusammen. Also wir waren eigentlich für das Paradies konzipiert. Da passiert nichts ohne Gottes Kontrolle. Da gibt's solche Katastrophen gar nicht. Dass es Katastrophen in deinem Leben gibt, hat schon damit zu tun, dass wir in der gefallenen Schöpfung leben. Wir kommen als Geschöpfe Gottes mit solchen Katastrophen nicht klar. Da haben wir keine Antworten drauf. Und deswegen passiert genau das, was auch schon beim Sündenfall in den ersten Kapiteln der Bibel passierte, bei Adam und Eva, auch bei uns. Wir geben dem anderen die Schuld. Ihr kennt die Geschichte, oder? Für Adam war es eindeutig Eva. Ne, Stefan, bei euch ist es ja auch deine Frau meist dann, ne, mit der Karte und so. Bei uns zu Hause ist es auch so. Und Eva war ganz klar, dass sie nicht schuld war, sondern die Schlange. Also wir suchen immer jemand anderen, der schuld ist. Und ich bewundere, wie David auf diese heftige Kritik seiner Anhänger reagiert. Ich meine, das waren dieselben Leute, die ihn noch einige Kapitel zuvor verehrt und geliebt haben. Aber eine solche Katastrophe, die im Leben passiert, die macht die Loyalitäten von Menschen ganz deutlich. Und so hat es auch David manchmal erlebt, so hat es Mose erlebt, so hat es Abraham erlebt. Es wird dann plötzlich klar, wer mit wem wirklich, wo wirklich Freunde sind, wo Menschen sind, die einen lieben und unterstützen. Die sind so von Schmerz über ihren eigenen Verlust ergriffen, dass sie David hätten steinigen wollen. Das kann passieren. Aber was tut David? Etwas ganz Kluges. Und nur wenige haben die Kraft, dies zu machen. Er nimmt keine Verurteilung vor. Er verteidigt sich nicht selber, er lamentiert nicht, er gibt niemand Drittem die Schuld. Und insofern ist interessanter, was er nicht tut, als das, was er tut. Er erklärt sich nicht, er verteidigt sich nicht. Übrigens tut er auch etwas anderes Wichtiges nicht. Das ist für alle von uns heute Morgen, die da vielleicht ein bisschen anfällig sind. Er gibt weder Gott die Schuld, er gibt aber auch nicht sich selbst die Schuld. Wer sitzt heute Morgen hier, der sich permanent für alles in seinem Leben selbst die Schuld gibt? Kennt ihr das? Es melden sich ein paar Leute. Wunderbar, ja. Danke für eure Offenheit. Die größte Gefahr ist manchmal gar nicht, dass wir jemand anderem die Schuld geben oder dass wir gleich Gott die Schuld geben, sondern wir machen uns selber fertig. Ich habe mir einen David vor meinem inneren Auge vorgestellt, der da sitzt und sagt, ja, steinigt mich doch. Das stimmt. Das ist doch alles Mist hier. Unsere Situation hier in Ziklag, unsere kleine Eingreiftruppe, die wir hier gebildet haben. König werde ich nicht. Wird ein Traum bleiben. Steinigt mich doch einfach. Das tut David nicht, weil er weiß, dass er wertvoll ist vor Gott und dass Gott wirklich einen Plan mit ihm hat. Jesus hat das seinen Jüngern mal gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, Leute, wenn ihr mit mir unterwegs seid, es wird Momente geben, da wird der Teufel begehren, euch zu sichten wie den Weizen, euch zu worfeln wie den Weizen. Er wird alles Mögliche anstellen, damit ihr mich in Frage stellt, damit ihr euch selbst in Frage stellt, damit ihr euer Leben in Frage stellt und er will, dass ihr aufgebt oder dass ihr anderen Vorwürfe macht oder euch selber kaputt macht. Seid darauf gefasst und antwortet darauf nicht. sondern flüchtet euch zu mir. Und deswegen sehen wir bei David die Mentalitätsfrage. Wenn du ganz down bist, ganz am Boden bist, was tust du dann? Wir können bei David sehen, was er tut. Er steht auf und er sagt sich, was ist der Grund für dieses Problem? Wo will Gott mich hinführen? Was muss ich jetzt tun? Und ihm ist klar, mit Gottes Hilfe kann ich zurückbringen, was ich jetzt gerade verloren habe und was das Leben mir weggenommen hat. Und ich möchte das dir heute Morgen auch sagen. Vielleicht hast du etwas verloren, was der Teufel dir weggenommen hat oder das Leben dir weggenommen hat. Und du bist völlig verwirrt. Hast du schon mal die Position eingenommen, dass vielleicht der Heilige Geist dir sagt, bring es zurück. Steh auf, pack dein Problem an und bring es zurück. Wie das funktioniert, das lernen wir bei David. Er stärkt sich bei Gott, heißt es hier. Das ist seine erste Anlaufstelle. Er verliert sich nicht in Nachdenken, in Diskussionen oder irgendwas, sondern er ist ganz still und ganz leise und er flüchtet sich zu Gott. Das war Davids Schlüsselfähigkeit. Er war einfach authentisch und echt als Mensch unter Gottes Leitung unterwegs, gerade und besonders unter Beschuss. Er wusste, wo er hingehen muss. Weißt du, wo du hingehen musst, wenn sowas in deinem Leben passiert? Du musst zu Jesus, weil der dich liebt, weil der dich kennt und weil der auch weiß, warum jetzt diese Katastrophe in deinem Leben passiert ist. Er ist derjenige, der verantwortlich ist für dich. Wir haben heute Morgen den Vater schon im Abendmahl gefeiert. Er weiß, was sein Kind gerade durchmacht und deswegen musst du zu ihm. Und das sind eben, deswegen ist uns die Bedeutung des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift, der Bibel so wahnsinnig wichtig, weil du brauchst Worte der Ermutigung durch das Wort Gottes, durch die Bibel und auch durch andere Christen, durch Menschen, die dich aufbauen. Wir brauchen lebendige Worte in solchen Situationen. Ich habe schon in manchen Krisen meines Lebens so viele gute Ratschläge gehört und auch Bücher gelesen, Ratgeber gelesen, habe ich das manchmal weggelegt und habe gedacht, das kommt alles nicht an mich ran. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und Gott hat mir ein Wort gegeben. Und das hat mich rausgerissen aus meiner Depression, aus meiner Traurigkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal neu erkennen. Wenn du nicht ernst nimmst, dass wir in einer chronisch entmutigenden Zeit leben, die ist chronisch entmutigend. Und wenn du dich dann nicht aufmachst, Gottes Ermutigung zu tanken, dann wird das nichts. Du musst zu diesen ermutigenden Worten von Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich dann auf den Felsen stellst, dass du Kontakt suchst mit ihm. Das kann durch Bibellesen sein. Hör eine Predigt. Lass Leute für dich beten. Denn das Problem bei solchen Katastrophen ist, und deswegen muss man vor David den Hut ziehen, unsere natürliche Reaktion in der Katastrophe ist nicht, ich fliehe zu Jesus, sondern unsere natürliche Reaktion ist, ich suche mir meinen eigenen Schutzraum, ich ziehe mich zurück. Luther hat davon gesprochen, eine feste Burg, ein Schutzraum ist mein Gott. Aber wisst ihr, ich kenne Schutzräume in meinem Leben, die haben aber gar nichts mit Gott zu tun. Wut. Manchmal. Auch Depression oder Zorn. Vielleicht bist du ein anderer Typ als ich. Dann kennst du ganz eigene Schutzbogen. Für manche ist der Schutzbogen die Schutzburg der Alkohol. Oder sich in sexuellen Dingen zu verlieren. Das sind keine Burgen, die jetzt gebraucht werden, sondern gebraucht wird der Heilige Geist. Und deswegen holt David jetzt etwas, er holt den Ephod. Der Ephod, was war der Ephod? Wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht genau. Es gibt zwei Möglichkeiten für den Ephod. A, es war ein Priestergewand mit den losen Umim und Tumim. Nun war David kein Priester. Trotzdem gefällt mir der Gedanke, aber dazu gleich mehr. Das Zweite ist ein kleiner Hausaltar. Er lässt ihn vom Priester Abjatar holen. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, wie David dieses Priestergewand umhängt. In dieser Situation. Total verfahren. Die Leute machen ihm Vorwürfe. Was macht David? Er hängt sich das Priestergewand um. Das müssen wir machen. Warum? Weil David bekennt damit zum Ausdruck, ich bin ein Diener Gottes. Das Problem, was mich da jetzt angegriffen hat, das lass mal Problem sein. Ich bin wer? Ich bin ein Diener Gottes und ich umgürte mich jetzt mit seiner Stärke. Und dann werde ich ihn um Rat fragen und dann wird mir Gott sagen, was ich jetzt tun soll. Und das macht David. Er fragt den Herrn, soll ich dieser Truppe nachjagen? Kann ich sie einholen? Also die erste Frage hat mit Weisung zu tun. Was soll ich tun? Und die zweite dann mit Timing. David wusste auch nicht, soll ich ihr jetzt nachjagen oder holen wir die vielleicht gar nicht mehr ein? Also er weiß es einfach nicht. Er bittet Gott um Weisung und dann bekommt er von Gott den klaren Impuls, du jagst denen jetzt nach. Los! Stellt euch vor, die 600 Mann, die waren ja schon müde und ausgepowert. Und trotzdem waren die alle bereit mitzugehen. Das waren ihre Frauen und Kinder. Und statt lange zu reden, sagt David, ich stehe jetzt auf und dann werde ich dieses Heer verfolgen. Und ich schnapp mir diese Jungs und dann noch bringen wir alles zurück, was uns Gott geschenkt hat. Ich überlasse nicht dem Bösen, was er mir gegeben hat. Ist das nicht fantastisch? Das ist eine Mentalität, wie wir sie gut gebrauchen können. Und das gefällt mir so gut hier in dieser Geschichte. Dieses Jage ihm nach, ist vielleicht der vierte Gedanke. Hör nicht auf im entscheidenden Moment, wenn Gott dich in solche Herausforderungen stellt. Hör nicht auf, ein Priester zu sein. Hör nicht auf zu dienen. Sondern jage ihnen nach. Werde tätig. Komm auch aus der Opferhaltung raus. Sondern sag dir einfach, jetzt wollen wir dem Bösen mal zeigen, was unser Herr Jesus Christus kann. Und dann gehst du auf die Knie und dann versuchst du das Problem in seiner Kraft anzugehen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Jetzt sagst du dir, ja, meine Erfahrung ist einfach so, dass ich das immer wieder nicht schaffe, wenn das passiert. Ja, darauf müssen wir einstellen. Keiner kann uns einstellen. Keiner kann als Christ leben ohne solche Erfahrungen. Aber Gott hat eine Funktion in solche Katastrophen hineingelegt, die ist fantastisch. Eine Funktion. Ich sage euch, wie diese Funktion lautet, die ist gut neutestamentlich. Hier in diesem verzweifelten Aufbäumen in der Katastrophe, im Schmerz, da ist er besonders mächtig. Wenn wir am Boden liegen und keine Kraft mehr haben und nicht mehr wissen, wie wir das schaffen sollen, ihm jetzt noch nachzufolgen und standhaft zu bleiben, dann verspricht er dir, sobald du mir dein Ja gibst, werde ich in deinen Schuhen gehen. Und ich werde in deiner Schwachheit mächtig sein. Ich kann euch von so vielen Momenten erzählen, wo das bei mir so gewesen ist. Wo ich keine Kraft mehr hatte, wo mich reine Disziplin dazu gebracht hat, jetzt festzuhalten am Vertrauen. Und dann kam der Rückenwind. Dann kam der Rückenwind. Und der Heilige Geist hat mir geholfen. Hat mir geholfen, Gespräche zu führen. Vielleicht einen Termin wahrzunehmen, vor dem ich Bedenken hatte. Hat mir Kraft gegeben, körperlich, gesundheitlich. Hat mir Worte gegeben. Als Pastor bist du ohne diese Schwachheit, die Kraft in der Schwachheit, bist du komplett verloren. Aber eigentlich sind alle Christen komplett ohne diese Kraft in der Schwachheit verloren. Von Pastor Willem Busch, der ja auch viel unterwegs gewesen ist, wird erzählt, oder er erzählt das selber, dass er, oder er sagt es folgendermaßen, vor vielen Jahren stellte einmal irgendein Idiot einen so verrückten Terminplan für mich auf, dass ich innerhalb einer Woche in Berlin, Frankfurt, Hamburg und im Ruhrgebiet sein sollte. Nun sagte der Idiot, war ich selber. Ich war selbst schuld. Ich stieg gerade noch rechtzeitig aus dem Auto, sodass ich am Wochenende wieder in Essen predigen konnte. Und dann sitzt er bei einer dieser letzten Abendveranstaltungen völlig am Ende mit den Kräften, schließt seine Augen. Er sagt, ich muss die offen halten, ich penne hier sonst ein. Keine Kraft mehr. Völlig am Ende mit seiner Kraft. Und dann beschreibt er, dass er sich wünschte, dass die Leute doch endlich nach Hause gehen würden. Er war so fertig, körperlich fertig, dass er keine Kraft mehr hatte, das Wort Gottes zu verteilen. Und dann prügelt er sich selber auf die Kanzel und sagt das Evangelium und das Wort Gottes nicht wie sonst eine halbe Stunde, sondern in 10 Minuten. Er konnte einfach nicht mehr. Und als er aufgerufen hat zur Bekehrung, kamen 120 Menschen nach vorne und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann schreibt Willem Busch, in diesem Moment hörte ich den Heiligen Geist flüstern, Willem, ich mach das hier, du nicht. Das weißt du, oder? Oder Willem, ich bin es, der das tut, nicht du. Und in dieser Kraft müssen wir leben lernen. Und das gilt nicht nur für Pastoren, das gilt für uns alle. Und es gilt besonders für diese Katastrophenmomente. Paulus hat davon gezehrt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, schreibt er, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Jetzt noch ein letzter Abschlussgedanke. Ich habe euch die Geschichte ganz vorgelesen, weil sie ein tolles Ende hat, ein ungewöhnliches Ende. Denn sie jagen also nun diesem Heer der Amalekiter nach. Und er muss schon 200 seiner Leute zurücklassen, die sind völlig entkräftet. Da kann keiner mehr. Das ist eine echte Grenzsituation. Und dann finden sie diesen einen zurückgelassenen Ägypter, der dort irgendwo auf dem Feld krank zum Sterben zurückgelassen wurde. Und der wird ihnen nun helfen. Und das Wunderbare ist, wisst ihr, das Böse, das wirkt in unserem Leben. Keine Frage. Das Böse hat eine große Kraft. Wir brauchen nur in die Nachrichten gucken. Die Kriege. Das Elend und das Leid. Das Böse hat ein großes Problem. Es muss am Ende dem Guten dienen. Das ist seit Golgatha so, seit Jesus für uns gestorben ist. das ist der Fluch für das Böse. Ich glaube, der Teufel ärgert sich jedes Mal wieder darüber schwarz, weil genau so ist, das wird sein Schicksal sein. Er kann zerstören und er kann kaputt machen, aber am Ende muss doch das, was er tut, dem Guten dienen. Und in dieser Geschichte gibt es so ein kleines Element, das uns das zeigt. Das Böse hat einen seiner Leute einfach liegen lassen zum Sterben. Und die begegnen sich jetzt. Und wisst ihr, David macht was Großartiges. Das ist ja interessant, dieses Detail mit dem Rosinenkuchen. Habt ihr euch darüber auch gewundert? Also der gibt dem Rosinenkuchen. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade einen Rosinenkuchen brauchte. Warum steht das in dieser Geschichte? Ich glaube, weil die Bibel uns hier sagen will, David häufte feurige Kohlen auf dem Leben dieses Mannes. So sagt es ja das Neue Testament. Er tat etwas Gutes. Er tat weiter Gutes. Er überschüttete diesen Mann mit Freundlichkeit. Und genau das ist die richtige Einstellung. Wir lassen uns nicht auf die Mentalität des Bösen ein, sondern wir setzen das Gute entgegen. Und wir vertrauen darauf, dass mitten im Schmerz Gott uns etwas Gutes schenken kann. Wer von euch hat diese Erfahrung schon gemacht? Jetzt auch mal einmal die Hand hoch. Mitten im Schmerz schickt uns Gott einen Menschen vorbei. Guck mal, wie die Hände hochgehen. Mitten im Schmerz gibt es eine wichtige, tiefe Erkenntnis in meinem Leben. Plötzlich setzt Gott mich auf eine neue Spur, weil das Böse dem Guten dienen muss. Vergiss das niemals. Und deswegen darf ich euch zum Schluss jetzt einladen. Ich mache jetzt Schleichwerbung für die Firma. Nein, ich sage nicht, welche Firma es ist. Sie stellt Geräte her für Gärten, ne? Also zur Gartenpflege. Das ist eine amerikanische Werbung. Bring back the wow to your kingdom. Ich finde das großartig, hat mir gut gefallen. Das ist diese Aussage aus 1. Samuel 30, Vers 7 in einem anderen Bild. Alles, was sie ihnen weggenommen hatten, brachte David zurück. Ich möchte jetzt, dass wir mit in diesem Bild unsere Schaufeln und Gartengeräte in die Hand nehmen und dass ihr sagt, das ist mein Garten, von Gott mir geschenkt. Ich werde jetzt nicht aufgeben wegen so einer Katastrophe in meinem Leben. Sondern nehmen jetzt die Schaufel und Hacke und alles, was es gibt, vielleicht auch ein Elektrogerät. Und dann werde ich versuchen, alles zu tun, damit der Geist Gottes in meinem Leben weiter Raum greifen kann. Und ich möchte mir auch Dinge zurückholen, wo das Böse, wo ich mir vielleicht selber Türen zugemacht habe. Ich kann mit dem Heiligen Geist Gott darum bitten, dass er mir das wiedergibt. Ich werde kämpfen. Und ich möchte, dass der Teufel das mal kennenlernt, wie es ist, wenn man ihm Dinge abjagt. Und das ist es, was wir von David lernen können. Es ist einer der Schlüssel, der wichtigen Schlüssel für sein Leben. David hat diese Mentalität sich immer bewahrt und zeigt uns damit und gibt uns damit Mut, dass wir nicht aufgeben müssen. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein. Ich bete, Vater, es sind alles nur Worte, menschliche Worte erstmal, die wir sprechen. Und es hat schon vorher mal jemand zu uns gesagt, nun lass dich doch nicht entmutigen, nun mach doch weiter, aber wir spüren, wenn wir richtig am Boden sind, wenn uns richtig was weggenommen wurde, dann lastet eine emotionale Dunkelheit auf uns und wir können das nicht glauben. Und wir haben alle Hoffnung verloren. Und deswegen musst du jetzt reden, Herr. Wir brauchen jetzt dein lebendiges Wort, dass Leute erkennen, in dieser Geschichte steht das hier nicht zufällig, sondern hier redet der Geist Gottes und er redet zu uns persönlich. Ich brauche mein Leben nicht wegwerfen, ich brauche nicht aufgeben, sondern ich darf jetzt den Priesterschutz überlegen und darf mit meinem Herrn sagen, du wirst mir helfen, gib mir die Kraft und vertreib diese Dunkelheit, dass ich mein Leben anpacken kann als ein Diener von Jesus Christus und hilf mir, dass ich Dinge zurückholen kann, zurückbringen kann. Ja, ob das Menschen sind, ob das vielleicht auch meine Gesundheit ist, die ich vielleicht sogar mir selber ruiniert habe oder ob es Schicksalsschläge sind. Es gibt so viele Dunkelheiten. Aber ich will das nicht dem Feind überlassen, sondern ich will es zurückbringen in der Kraft des Geistes. Dazu mögest du uns helfen. Amen.